Ja, ich habe eine kleine Demonstration mitgebracht. Sie haben ja auch Lampen zu Hause. Ne? Was muss passieren, dass diese Lampe leuchtet? Natürlich, es gibt einen Schalter. Einschalten. Aber sie leuchtet nicht. Was ist Sache? Ach ja, das ist das Problem. Es ist natürlich klar, wenn kein Kontakt zum Elektrizitätswerk da ist, dann hilft es nicht, dass die Glühlampe okay ist. Heute sagt man ja Leuchtmittel. Und es hilft nicht, dass diese Schnur okay ist und dass der Schalter okay ist. Es ist wichtig, dass ein Kontakt stattfindet zum Elektrizitätswerk. Dann wird Licht. Nun sagen Sie vielleicht, das ist doch albern, das weiß doch jedes Kind. Ich möchte das gerne heute Morgen etwas vergleichen mit dem Glauben. Es geht heute Morgen um Glauben in meiner Predigt. Glauben heißt in Kontakt mit Jesus stehen und dadurch bin ich im Kontakt mit der ewigen Kraft Gottes und seinen Verheißungen mit Gott selbst, von dem alle Liebe und Kraft kommt. Wenn wir als Christen manchmal sagen, wir sind dazu berufen, in dieser Welt zu leuchten. Jesus ist das Licht der Welt und er möchte, dass wir in seinem Namen etwas von seinem Licht hineinstrahlen in diese Welt. Dann wird es ja deutlich, es geht darum, dass wir in Kontakt sind mit dem ewigen Kraftfeld Gottes. Und das geschieht durch Glauben. Viele unserer Zeitgenossen finden, dass sie gläubig sind, indem sie akzeptieren, dass es einen Gott gibt. Ja, ich glaube auch an Gott. Irgendein höheres Wesen muss es ja geben. Aber beginnt die Lampe zu leuchten, indem ich sage, okay, irgendwo ist ein Kraftwerk. Und ich glaube auch, dass die dann Strom herstellen. Davon leuchtet die Lampe doch noch nicht. Ja? Ich denke, wir verstehen den Vergleich. Alleine dadurch kommt noch nicht die Kraft Gottes in unser Leben, indem wir sagen, ich glaube an ein höheres Wesen, ich glaube, dass es Gott gibt, ich glaube, dass Jesus irgendwann einmal gelebt hat und so weiter. Nebenbei, natürlich ist es schon wichtig für den biblischen Glauben, dass wir akzeptieren, dass es einen Gott gibt und dass Jesus auf dieser Erde war und dass wir ein Stück weit auch verstanden haben, was da am Kreuz Jesu passiert ist. Aber alleine das macht's noch nicht, indem wir es akzeptieren. Es ist auch prima und hilfreich, sich einer christlichen Gemeinde anzuschließen. Jetzt mache ich einfach mal einen Knoten und sage, okay, jemand sagt, ich will also Mitglied werden. Das ist also eine wunderbare Sache. Aber Sie sehen, alleine durch die Verknotung kommt noch kein Kontakt zustande. Wichtig ist der Kontakt mit Jesus. Und über Jesus bekomme ich Kontakt zum ewigen Kraftwerk der Liebe und Energie Gottes. Noch einmal, Glauben heißt im Kontakt mit Jesus stehen und dadurch bin ich im Kontakt mit der ewigen Kraft Gottes und seinen ewigen Verheißungen. Wie es zu diesem Glauben kommt, das erklärt uns die Bibel mit vielen unterschiedlichen Berichten, die jeweils unterschiedliche Glaubensakzente betonen. So ist es auch mit dem Text, den ich für heute ausgewählt habe, Johannes 4, Vers 46 bis 54. Da ist es immer gut, dass man den Zusammenhang etwas beobachtet. Johannes 4, da gibt es ja ein Johannes 3 und Johannes 2. In Johannes 2 wird erzählt, dass Jesus auf einer Hochzeit war und dann gab es Schwierigkeiten, weil der tolle Wein ausging. Wobei, toller Wein war das am Anfang gar nicht, sondern da hatte man erst mal ein bisschen gepanscht, damit die Leute, ja, dass es nicht so viel so teuer ist. Aber auf einmal war dieser Wein alle und Jesus verwandelte Wasser in Wein. Wir kennen diese Geschichte. Und am Ende dieses Textes heißt es, seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, dieses Zeichen war für sie wichtig zu entdecken, Jesus ist der von Gott gesandte Messias. Über ihn kriege ich Kontakt zur ewigen Welt Gottes. Anders gesagt, dadurch bekamen die Jünger ein glaubendes neues Herz. Wir erinnern uns an die Jahreslosung. Es geht dann weiter in Kapitel 3. Da gibt es ein Glaubensgespräch mit Nikodemus. Die Bibelkundigen kennen das. Und dann steht in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, also in Kontakt kommen mit Jesus, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und etwas weiter heißt es dann, wer den Sohn, also Jesus, hat, in Kontakt ist mit ihm, der hat das ewige Leben. In Kapitel 4 wird dann berichtet, wie eine Samaritanerin in Jesus den Messias entdeckt und zum Glauben findet. Und in dem heutigen Text geht es um den Glauben eines königlichen Beamten, der Jesus um Heilung seines Sohnes bittet. Ihn lehrt Jesus zu glauben, ohne zu sehen. Und das ist der wichtige Aspekt hier in unserem Text. Glauben, ohne zu sehen. Wir sind ja Menschen, die gerne etwas handgreiflich sehen wollen. Und wir haben manchmal so das Bedürfnis, Herr, gib doch irgendein besonderes Zeichen. Aber es ist offensichtlich Gottes Weg und Wille, sein Reich in dieser Welt still und geheimnisvoll zu bauen, ohne große Zeichen. Ich lese uns den Text, Vers 46, Kapitel 4, Johannes. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, vielleicht ein Oberamtsrat, ja, sowas Hohes da so in dem königlichen Dienst. Dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen in seinem Sohn und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Juda nach Galiläa kam. Soweit der Text. Also erst einmal Feststellung, dieser königliche Beamte, dieser Oberamtsrat im königlichen Haus war ein richtiger Vater. In der Klinik bei der Erhebung von Anamnesen, viele wissen ja, dass ich lange Zeit als Suchttherapeut gearbeitet habe und dazu gehörte, dass ich immer das zusammenfassen musste, was da so im Leben eines Menschen war, da kam auch immer wieder die Frage, wie viele Kinder haben Sie? Und erlebte manchmal stockende, ungenaue Antworten. Einmal sagte ein Mann 4 oder 5. Ich weiß es nicht genau. Und wenn ich weiter stocherte und nach dem Alter der Kinder fragte, kam Achselzucken. Weiß nicht genau. Hintergrund, die Kinder lebten bei ihren alleinerziehenden Müttern oder im Kinderheim. Sie waren Erzeuger, aber keine Väter. Aber diese väterliche Verantwortung hatten Männer nie wahrgenommen. Deshalb, leider, es gibt in unserem Umfeld viele Erzeuger, die dann keine richtigen Väter sind. Aber hier im Text finden wir einen Vater. Dieser Vater nimmt Anteil am Leben seines Jungen. Es geht ihm emotional nahe, dass er, dieser Junge, krank ist. Er bangt um sein Leben, er wacht am Bett, vielleicht abwechselnd mit Mama, dann wieder Papa. Er finanziert Medizin. Und als er von Jesus hört, macht er sich auf den Weg rund 30 Kilometer zu Fuß. Ich weiß nicht genau, von Halberstadt nach Elbingerode, wie weit ist das? 30 Kilometer, ja? So, dann stellen wir uns diesen Weg vor, immer bergauf, 30 Kilometer zu Fuß, um Jesus zu finden. Er läuft und bittet ihn, komm doch mit herab nach Kapernaum in mein Haus und hilf meinem Jungen. Die Not treibt ihn zu Jesus. Not lehrt bekanntlich beten. So heißt es ja auch im Volksmund. Und da ist ja auch was Wahres dran. Jeder Christ, der heute im Kontakt mit Jesus lebt, hat so seine ganz persönliche Geschichte. Ganz persönliche Geschichte, Glaubensgeschichte. Und manch eine Glaubensgeschichte begann mit einer persönlichen Not, die ihn veranlasste zu beten. Und aus dem Notgebet wurde dann irgendwann eine tiefe innere Beziehung zu Jesus. Allerdings würde jedes Notgebet zu einer langfristigen Beziehung mit Jesus führen, wären Kirchen und Gemeindesälen voll. Leider ist das so, dass selbst erhörte Notgebete nicht von selbst zur Lebensveränderung, zu einem neuen Herzen führt. In uns allen steckt die Neigung, Gott vor unseren Karren zu spannen. Also habe ich Not, also bete ich mal, wenn es einen Gott gibt, der hilft, das ist ja wunderbar, dann kann ich ja weitermachen wie bisher. Ich spanne Gott vor meinen Karren. Der Mann geht zu Jesus, getrieben von Angst und Sorge. Und darin spiegelt sich zunächst einmal Glauben. Wir könnten auch sagen, der Glaube geht zu Jesus. Und an dieser Stelle, vielleicht können wir jetzt mal gerade einen Klick machen, dann sehen wir das auch. Das ist so ein erster Punkt. An dieser Stelle begann der Text in meine Lebenssituation hineinzusprechen. Was immer mich emotional bewegt, mich umtreibt, sei es in der Familie, im Erleben meiner Freunde und Bekannten, in Gesellschaft und Politik, der Glaube geht zu Jesus. Jesus, ich habe Sorge, Sorge um meinen Sohn, meine Tochter, um meinen Enkel. Herr, ich bringe meine Sorge zu dir. Herr, hilf. Beispiel, morgens fährt meine Frau vom Hof, es ist glatt draußen. Und während sie da so rückwärts noch rangiert, da schießt mir plötzlich der Kopf durch den Kopf, was wäre, wenn meine Frau jetzt verunglückt und unser Leben dadurch plötzlich völlig anders wäre. Und dann kam dieser Satz wieder, weil ich mich gerade auch mit diesem Text beschäftigte. Der Glaube geht zu Jesus. Herr, sei mit ihr. Ich befehle meine Frau dir an. Segne sie mit Umsicht und Schutz vor den Fehlern anderer. Und wenn ich so zu Jesus bete, dann weiß der himmlische Vater, dass er mitgemeint ist. Das ist so wunderbar. Es gibt ja immer wieder auch diese Frage, wie soll ich denn nun beten? Soll ich zu Gott beten? Soll ich zu Jesus beten? Mir ist dieser Satz irgendwann mal wichtig geworden. Wenn ich zu Jesus bete, dann weiß der Vater im Himmel, dass er mit gemeint ist. Dann wird der Vater im Himmel geehrt, weil wir sein Geschenk, Jesus, annehmen und wertschätzen. Und er biblischen Glauben in unserem Herzen findet. Und als ich mich mit dem Text beschäftigte, las ich gerade einen Bericht der christlichen Polizeivereinigung. Darin wurde dargestellt, wie sehr unsere Polizisten heutzutage gefordert werden, sodass viele auf dem Zahnfleisch gehen durch Überstunden und durch diese Ungerechtigkeiten, die sie oft erleben von linken Gruppen und von rechten Gruppen. Sie müssen sich zum Teil also verprügeln lassen, ja, und müssen ja immer aufpassen, dass sie ihren Emotionen nicht zu sehr Raum geben. Sie müssen ja immer ruhig und deeskalierend sein und so weiter. Und weiter wurde beklagt, dass sich diese Männer und Frauen, die Polizisten und Polizistinnen, oft von Politik und Gesellschaft alleingelassen fühlen. Und mir ging dieser Artikel durchs Herz und ich erfand plötzlich diesen Auftrag, so wie jener Vater, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, hilf. Schaff in unserem Land wieder ein Bewusstsein für den Segen, den wir durch unsere Polizei genießen. Segne die Steinewerfer mit schlechtem Gewissen. Segne die verantwortlichen Politiker, Gesetze zum Schutz der Polizisten zu entwickeln und so weiter. Der Glaube geht zu Jesus. Bitte einen Klick jetzt, dann kommen wir zu dem zweiten. Der Glaube setzt aufs Wort. Nun hat der Mann Jesus gefunden. Dieser Oberamtsrat, so nenne ich ihn einfach mal. Ich stelle mir vor, dass Jesus ihn sofort erkannt hat als ein hohes Tier. Vielleicht an der Kleidung, vielleicht an irgendwelchen Orden. Das wäre ja jetzt für Jesus eine tolle Möglichkeit, im Königshof irgendwie Eindruck zu machen. Also, ja, ich komme sofort mit. Privatpatient. Kniefall vor der Amtsperson, um Vorteile herauszuholen. Nein, Jesus bietet sich nicht an. Jesus sieht in dem Mann einen Menschen, der aktuell in Not ist wegen seinem Kind, der aber für sich und seine Familie noch mehr braucht als aktuell Heilung seines Kindes, nämlich einen tragenden, festen Glauben, der auch dann aktiv ist, wenn das Kind wieder gesund ist. Also nicht nur nach der Not, wenn sie überstanden ist, jetzt brauche ich Jesus nicht mehr, sondern einen tragenden, festen Glauben, der dann auch noch aktiv ist, wenn das Kind wieder gesund ist. Was sagt Jesus ihm? Komisch. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das klingt wenig einfühlsam, aber ich vermute mal, dass das nur die Kurzform eines einfühlsamen, längeren Lehrgespräches war über Wunder und Glauben. Ich vermute, dass Jesus ihm erklärte, Wunder schaffen nicht automatisch Glauben. Wunder schaffen Bewunderer, aber nicht automatisch ein neues Herz und einen neuen Geist. Gott schenkt ein neues Herz und einen neuen Geist, wenn Menschen dem Wort Gottes vertrauen und das Wort Gottes ernst nehmen. Und Wege gehen, die das Wort Gottes vorgibt. So zum Beispiel bei Naaman zu sehen. Viele, die sich in der Bibel auskennen, kennen diese Geschichte. Naaman war aussätzig, ein Syrer, und er kam nach Israel zu einem Propheten und hatte viel Gold und Geschenke bei sich und meinte also, dadurch könnte er irgendetwas bewegen. Und der Prophet sagt, geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan. Naja, ich kann mir vorstellen, dass der gerade nicht so erbaut war von dieser Antwort. Er hatte ganz etwas anderes erwartet. Aber möglicherweise waren Begleiter und sagten, ja Mensch, probier's doch. Und dann fuhren sie dahin zum Jordan. Boah, diese Dreckbrühe. In Syrien habe ich tolle Bäder, da hätte ich doch auch baden können. Was soll das jetzt? Naja, aber wenn der Prophet doch sagt, 7-mal untertauchen. Na, und dann geht dieser Naaman hinein und fängt an, das Wort, das Gott ihm über den Propheten gegeben hat, umzusetzen. Glauben heißt umsetzen, was Gottes Wort sagt. Und dann taucht er unter und nach 5-mal stelle ich mir vor, wie er anfängt zu fluchen. So richtig menschlich stelle ich mir das vor. So ein Mist, was soll das hier? Es tut sich nichts. Ja, der Begleiter sagt, 7-mal sollst du tauchen. Und dann noch ein 6. Mal. Und dann das 7. Mal, da war er auf wundersame Weise geheilt. Die Bitte des Beamten war, komm hinab nach Kapernaum. Seine Logik war, Jesus muss meinen Jungen anrühren über vielleicht ein Gebet, einen Heilungsspruch, diese Heilung in Gang setzen. Sonst wird mein Kind nicht gesund. Sein Gebet bleibt scheinbar unerhört. Jesus geht nicht mit. Doch in Wahrheit erhört Jesus sein Gebet nur anders. Und zwar verbunden mit einer weiterführenden Lektion des Glaubens. Das ist mir sehr wichtig hier im Text. Jesus lehrt ihn, dass der Glaube auf das Wort Jesu setzt. Jesus gibt ihnen ein Wort, eine Verheißung, geh hin, dein Sohn lebt. Und er glaubte dem Wort und ging hin, heißt es. Seine Füße wurden zu Glaubensfüßen, während er geht. Und ich höre an dieser Stelle die Ermutigung für mich und für uns alle, mach es genauso. Setz deine Füße auf die Verheißungen des Herrn. Ich habe einmal eine Begegnung mit einer alten Dame, aus der Gott eine ganz besondere, ja, ein Glaubensoriginal gemacht hatte. Bertha Isselmann. Ich weiß nicht, ob jemand den Namen schon mal gehört hat. Als ich sie kennenlernte, war sie 80 und sie sang ins Telefon, ich bin 80, die Sache macht sich und sowas. Also da merken wir schon, was das für ein Typ war. Und ich hatte die Aufgabe, sie zu einer Veranstaltung am Bahnhof abzuholen. Da sage ich, Frau Isselmann, wie erkenne ich Sie denn da auf dem Bahnhof? Ach, sagte ganz einfach, ich singe immer am Bahnhof, wenn ich zu warten habe, Glaubenslieder. Da werden Sie mich erkennen. So war es denn auch. Und von ihr habe ich mal einen Spruch mir gemerkt. Sie sagte, meine Glaubensfüße springen jeden Tag von Verheißung zu Verheißung. Und im Gebet öle ich meine Glaubensfußgelenke. Wollen Sie den Satz mitnehmen? Meine Glaubensfüße springen jeden Tag von Verheißung zu Verheißung. Und im Gebet öle ich meine Glaubensfußgelenke. Nun können wir die Frage stellen, ob dieser Weg des königlichen Beamten, des Oberamtsrats, wirklich zweifelsfrei war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne mich. Da bin ich heute voller Vertrauen, dass ich auf dem Wort Gottes stehen kann und dass der Herr mir das versprochen hat und morgen kommen die Zweifel. Kennen Sie das? So ist es doch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Und in der Nacht überfallen mich Zweifel, ob ich das vielleicht doch anders machen muss und dann grübel ich die ganze Nacht. So kenne ich das. Heute bin ich getröstet durch das Wort, fürchte dich nicht. Und morgen bin ich wieder voller Angst. Und wir sollten uns hier an dieser Stelle deutlich machen, Zweifel gehört zum Glaubensweg, den wir aufgrund von Verheißungen gehen, wo wir aber noch nicht die Lösung sehen. Zweifel ist die Reibung, die entsteht zwischen Verheißung und der Wirklichkeit. Kann man sich gut merken, ja? Zweifel ist die Reibung, die entsteht zwischen Verheißung und der Wirklichkeit. Zweifel ist die Reibung zwischen unserer begrenzten Welt, den unbegrenzten Möglichkeiten unseres Heilands und den Wegen, die der Herr uns führt und die wir manchmal nicht verstehen. Ich kann mich, wenn ich mich hineinversetze in diesen Mann, kann mir vorstellen, dass plötzlich diese Gedanken kamen, vielleicht hätte ich ihm vielleicht ein bisschen mehr Geld anbieten sollen. Vielleicht wäre denn Jesus doch mitgekommen. Alles das gehört zum Zweifel. Wie gut, dass der Herr uns liebt und begleitet, auch in unseren Zweifeln. Wir sind ja sein Werk und er will uns im Glauben zu neuen Ufern führen, dass unser Glaube fester wird und wir gelassener werden bei einer erneuten Glaubensherausforderung. Ich erinnere mich an eine Lebenssituation, in der ich an einem Abend völlig durcheinander war. Und ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und in diesem ganzen Durcheinander, in diesem Chaos innerlich, diesen Zweifeln, ich habe mein Leben dem Herrn anvertraut und auch bin in seinen Dienst gegangen. Und jetzt sowas. In diesem Durcheinander betete ich, Herr, bitte schenk mir ein Wort. Und dann habe ich etwas gemacht, was man nicht immer machen sollte. Aber ich habe einfach mal die Bibel aufgeschlagen und sagte, Herr, vielleicht kannst du mir auch auf diese Weise irgendeinen Tipp geben, damit ich weiterkomme. Und ich las plötzlich den fettgedruckten Vers, der als erstes in meinen Blick kam. Alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Matthäus 21. Ich kann nicht erklären, wie sehr dieses Wort in mir Mut und Hoffnung freisetzte. Aber die Lösung meiner Situation kam erst 3 Jahre später. Das bedeutete 3 Jahre festhalten an dem Wort. Im Vertrauen, Jesus sorgt für mich. 3 Jahre Zweifel, die immer wieder kamen. Und ich habe lernen müssen, so ist das in der Glaubensschule meines Herrn. Ich hätte gern Lösungen innerhalb von Stunden. Aber manchmal schickt der Herr uns auf einen langen Weg, der gesäumt ist von Zweifeln, um uns zu lehren, ihm in den Lebensspannungen zu vertrauen. Und jetzt nochmal ein Klick, das ist das dritte. Der Glaube führt zu Lebensveränderung. Der Beamte in unserem Text erlebt ein Wunder, seine Recherche ergibt, die Krankheitskrise seines Jungen veränderte sich genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus ihm sagte, geh hin, dein Sohn lebt. Aber es bleibt bei ihm nicht beim augenblicklichen Glück und bei augenblicklicher Dankbarkeit. Er entdeckt, Jesus ist der Messias. In Jesus ist Gott anwesend. Er ist Herr über Krankheit. Er konnte wahrscheinlich noch nicht sagen, er ist Herr über Viren und Bakterien. Diese Begriffe gab es wahrscheinlich damals noch nicht. Ja? Aber irgendwas hat er erlebt. Und das führt ihn zu einem Glauben, der sein Leben und seine Familie verändert. Das heißt hier, und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Es gibt Kontakt mit dem ewigen Kraftwerk des lebendigen Gottes. Jesus wird Mittelpunkt in seinem Leben und Mittelpunkt in seiner Familie. Und es zieht auf Dauer Veränderung des Lebens nach sich. Ich wüsste ja gerne, wie sich der Glaube in der Familie zeigte. Früher vielleicht war dieser Oberamtsrat der unzuverlässige Familienmann, der die Arbeit vorzog. Vielleicht war er jetzt verlässlich und treu. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gerne. Ja? Früher war er vielleicht der nörgelnde Daddy, aber jetzt der Mutmacher. Wir lassen es dahingestellt, das gibt der Text nicht her, das will er uns auch nicht transportieren. Jedenfalls, das wissen wir aus anderen Stellen der Heiligen Schrift. Echter Glaube verändert. In diesem Zusammenhang wurde ich dann erinnert an einen Bericht einer jungen Frau, den ich mir vor einigen Wochen zur Seite gelegt hatte. Und ich möchte ihn ein bisschen lesen. Und irgendwann gibt es dann auch noch ein Bild, aber das lassen wir noch mal ein bisschen zurück. Überschrift: Atheistisch und lesbisch. Mitte Januar 2015 saß ich, Janine, im Flugzeug von Berlin nach Stuttgart und war unterwegs mit meinem besten Freund Mike. Ich saß neben zwei Jugendlichen und wir kamen ins Gespräch. Die beiden wollten in Stuttgart ein Konzert besuchen, irgendwas mit Holy, also heilig. Der junge Mann erzählte, er wollte Prediger werden. Ich war neugierig, weil die beiden so jung waren und so fest verwurzelt und begeistert. Ich selbst war atheistisch, lesbisch und voller Vorurteile gegen Kirche und Glauben. Aber ich dachte mir, wenn die so offen erzählen, dann ist das ja jetzt eine Chance, neugierig zu sein. Dann, einige Wochen später, kriselte es auf meiner Arbeit. Kurz darauf verließ mich die Lebensgefährtin, mit der ich glaubte, eine Zukunft aufbauen zu können. In dem ganzen Hickhack dachte ich an Leon aus dem Flugzeug und fragte ihn per SMS, sag mal, wie geht ihr Christen mit Lebenskrisen um? Nicht kürzer an der Stelle, sonst würden wir hier noch lange sitzen. Leon, der junge Mann aus dem Flugzeug, lädt sie zu einem Gottesdienst ein und sie schreibt, dann war ich da in der Kirche, als Atheistin, lesbisch und mit regenbogenfarbenen Haaren. Komischerweise haben die Leute mich herzlich aufgenommen. Dann ging es los und ich saß anderthalb Stunden in diesem Gottesdienst und weinte und das, obwohl ich keine Heulsuse bin. Das Andachtsthema packte mich. Es ging darum, dass Jesus unser Leben anführt. Wenn wir ihm hinterhergehen, können wir auch eine tiefe Schlucht überqueren. So fühlte sich mein Leben gerade an, als ob ich vor einem tiefen Abgrund stehe und nicht weiter kann. Das war für mich genug Input und ich fuhr relativ zeitig nach Hause. Es folgten dann, ich kürze wieder, weitere Gottesdienstbesuche, Gespräche. Sie bekommt ein neues Testament, liest und liest. Und dann schreibt sie, jedes Wochenende ging ich in den Gottesdienst und ich wusste, da bin ich richtig. Danach habe ich immer schon gesucht. Ich erlebte Gott als Vater und Jesus, der sagte, in dir schwachem Wesen zeige ich meine Stärke und trage dich über deine Schluchten hinweg. Dann erzählt sie, wie sie durch ein Bibelwort ihr Inneres wie eine dunkle Höhle erkannte und sie schreibt, Ich sah alle schattigen Stellen, aller Unrat, aller Schmutz, den ich in meinem Leben angesammelt hatte. Alles das wurde mir gezeigt. Ich verstand zum ersten Mal, es gibt viele Gründe in meiner Vergangenheit, warum ich lesbisch geworden bin. Mir wurde klar, dass ich Männer nicht in meiner Nähe mochte, weil ich sie immer mit Alkohol in Verbindung brachte. Wer will schon etwas mit aggressiven Schlägertypen anfangen? Also habe ich mich nach dem Weiblichen gesehnt. Ich mache mal hier so eine ganz kleine Klammer. Es wird ja heute von bestimmten Verbänden immer wieder betont, das ist alles nur biologisch zu verstehen, erblich und so weiter. Hier wird etwas deutlich, dass wir geprägt werden durch ganz unterschiedliche Impulse in unserer Entwicklung und dass Homosexualität und auch hier einen Zusammenhang haben kann. Wir können das nicht im Detail ausführen, aber an der Stelle diese kleine Einlassung. Ich dachte, okay, wenn ich das jetzt verstanden habe, dann muss ich das ja nicht so weiterleben. Ich fragte Gott, was willst du von mir? Soll ich auf Männersuche gehen? Da kam mir Mike, mein bester Freund, in den Sinn. Ich sagte, vergiss es Gott. Mike ist ein noch schlimmerer Atheist, als ich es war. Ich nehme ihn nur, wenn er Christ wird. Allerdings hielt ich das für völlig unmöglich. Doch dann erzählt sie, dass auch Mike Begegnungen mit Christen hatte, aus der eine Öffnung zum Glauben und eine Umkehr zu Christus folgte. Und sie schreibt, Ende Mai war ich wieder in Stuttgart. Er wusste, was bei mir passiert war, aber nichts von meinem Gebet, das ihn persönlich betraf. Aber dann geschah etwas Merkwürdiges. Wir saßen in einer Weiterbildung und auf einmal kriegte ich das Heulen. Dann hing ich irgendwann Mike am Hals und sagte, du wirst mein Mann und der Vater meiner Kinder. Und er antwortete, ja. 2 Tage später suchten wir Verlobungsringe aus. Mein Leben lang musste ich schnelle, gute, fundierte Entscheidungen treffen. An dem Tag, an dem ich erkannte, es gibt Gott und den Vater, Jesus und den Heiligen Geist, da habe ich gesagt, Jesus, nimm mein Leben und mach was draus. Mit meiner Familie und meinem Freundeskreis hatte ich richtig heftige Diskussionen, aber ich konnte ganz ruhig darüber reden und sagen, es fühlt sich richtig an. Nein, ich bin nicht verrückt und ich habe keine Drogen genommen. Ich weiß, was ich tue. Ich war der Inbegriff einer Lesbe gewesen. Maskulines Erscheinungsbild, bunt gefärbte Haare, maskuline Verhaltensweisen, maskuliner Wortschatz. Und auf einmal stehe ich da und sage, das ist mein Mann, den ich heiraten werde. Mein lesbischer Freundeskreis reagierte mit völligem Unverständnis, aber der Abschlusssatz war immer wieder, naja, wenn du glücklich wirst. Komischerweise bin ich mit all diesen Menschen immer noch in Kontakt. Im November heirateten wir standesamtlich und Mike zog zu mir. Beide ließen wir uns 2015 taufen und im Mai 2016 haben wir geheiratet. Jetzt nochmal ein Klick. Und wir sehen dieses Pärchen. Die Regenbogenfarben haben für mich nun eine neue Bedeutung. Gott besiegelt seinen Bund mit uns Menschen. Als Mike und ich unseren Ehebund schlossen, prägten deshalb auch die bunten Farben das Bild. Die Christen in meiner Gemeinde sind sehr anteilnehmend und freundlich und haben aus meiner Geschichte Hoffnung geschöpft. Mir ist aber klar, nur weil ich das so persönlich erlebt habe, heißt das nicht, dass jeder andere das auch so erleben muss. Finde ich ein ganz wichtiger Satz. Jesus geht ganz individuell mit jedem um. Bei dem einen dauert Veränderung einen Monat, bei dem nächsten 10 Jahre. Ich werde immer für andere beten, aber immer sagen, Jesus, nimm du dich dieses Lebens an, sei du der Wegweiser. Ich freue mich riesig über das, was mir geschehen ist. Es ist so, als ob der Filter, mit dem ich fühle, sauber gemacht wurde. Soweit dieses Glaubenszeugnis. Der Glaube führt zur Lebensveränderung. Der Glaube setzt auf das Wort. Und der Glaube geht zu Jesus. Gott segne uns dieses Wort.